Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung am 31. Juli 2013 ist Caro. Und wir haben heute, wie immer, zwei Beiträge in der nächsten halben Stunde. Und zwar hat der erste den Titel Konzernmacht über Saatgut. Nein, danke. Und der zweite Beitrag ist ein Interview mit der Journalistin Ute Weinmann aus Moskau über Prozesse gegen Oppositionelle. Und ja, zunächst hören wir uns aber die Focus-Europa-Nachrichten an vom heutigen Mittwoch. Und ja, zwischen den ganzen Beiträgen hören wir GEMA-freie Musik. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde mit dem Focus-Europa-Magazin. Und bevor es jetzt losgeht mit den Nachrichten, hören wir ein bisschen Musik. Wie gesagt, GEMA-frei von Mr. Taponar, von seinem Album Fucking Shit.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Der Druck auf die tunesische Regierung wächst. Sowohl Anhänger als auch Gegnerinnen der tunesischen Regierung sind in der vergangenen Nacht erneut zu Tausenden auf die Straße gegangen. Das Übergangsparlament, die verfassungsgebende Nationalversammlung, befindet sich im Belagerungszustand. Seit Tagen fordern Regierungsgegnerinnen den Rücktritt der von der islamistischen Partei Ennahda dominierten Regierung. Die mitgliederstarke Gewerkschaft UGTT forderte am Dienstag die Auflösung der Koalition und sprach sich für die Einsetzung einer Technokratenregierung aus. Auch innerhalb des provisorischen Parlaments mehren sich die Stimmen für eine neue Regierung. Die Regierungskoalition soll auf eine breitere Basis gestellt werden. Über 60 Abgeordnete haben bereits ihr Mandat niedergelegt oder ausgesetzt. Der verfassungsgebenden Versammlung droht die Beschlussunfähigkeit. Der parteilose Innenminister Lofti Ben-Jedu hat seinen Rücktritt angeboten und die Bildung einer Allparteienregierung vorgeschlagen. Auslöser der massiven Proteste ist die Ermordung des Oppositionspolitikers Mohamed Brahmi am vergangenen Donnerstag. Seine Anhänger machen die regierende Ennahda-Partei für den Mord verantwortlich.
Kroatien verweigert die Auslieferung von rund 20 mutmaßlichen Kriminellen. Dabei handelt es sich um Leute, die wegen Mordes, Drogenhandels, Vergewaltigung, Geldfälschung oder Kinderschändung mit internationalem Haftbefehl gesucht werden. Grund dafür ist ein Gesetz, das das kroatische Parlament im Eilverfahren zwei Tage vor dem EU-Beitritt verabschiedet hat. Dieses verbietet die Auslieferung, wenn das Verbrechen vor einem Stichtag im August 2002 begangen wurde. Beobachterinnen halten das umstrittene Gesetz für auf den früheren kroatischen Geheimdienstchef Josip Perković zugeschnitten. Dieser soll 1983 den Mord an einem Dissidenten in Bayern in Auftrag gegeben haben und wird vom Generalbundesanwalt per internationalem Haftbefehl gesucht.
Die griechische Regierung lässt Roma-Siedlungen abreißen. In einer groß angelegten Aktion führt die Polizei dieser Tage Razzien in Roma-Lagern im Raum Attika und Peloponnes durch. Eine Siedlung in Kalmata wurde mit Planierraupen zerstört. Die Regierung begründete die Angriffe mit dem Kampf gegen Kriminalität. Zahlreiche Bewohnerinnen seien wegen diverser Verbrechen festgenommen worden. Herbert Heuss vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma kommentiert das gegenüber Radio Dreieckland.
Was beängstigend ist, und das ist ein Phänomen, das in Griechenland stark auftritt, aber eben auch in anderen Ländern Südosteuropas, ist, dass rechtsextreme Parteien jetzt Roma benutzen als Sündenböcke für alles Mögliche und dass dann der Staat und die Regierung meint, demonstrieren zu müssen, dass sie handlungsfähig sind, indem sie gegen Roma vorgehen als dem schwächsten Glied in der ganzen Kette.
Kreml-Chef Wladimir Putin will das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz für die Olympischen Spiele aussetzen. Laut Olympischem Komitee hat die russische Regierung zugesichert, dass die neue Regelung während der Winterspiele in Sotschi 2014 keine Anwendung finden soll. Das am 30. Juni erlassene Gesetz gegen sogenannte homosexuelle Propaganda verbietet positive Äußerungen über gleichgeschlechtliche Paare in Anwesenheit von Minderjährigen. Dies bedeutet gleichzeitig eine Zensur jeglicher Äußerungen der Medien über gleichgeschlechtliche Liebe. Die Regelung war international auf große Kritik gestoßen und veranlasste sogar die bundesdeutsche Regierung dazu, eine Warnung für homosexuelle Reisende nach Russland auszusprechen.
In Portugal darf die konservative Regierung weiter regieren. Die Koalition von Ministerpräsident Coelho gewann gestern in Lissabon eine Vertrauensabstimmung im Parlament. Die Abgeordneten der linken Opposition votierten geschlossen gegen die Regierung. Sie forderten den Rücktritt des Regierungschefs und das Ende des strikten Sparprogramms. Anfang Juli war die Regierung durch die Rücktritte von Finanzminister Gaspar und Außenminister Portas in eine schwere Krise geraten. Innerhalb der Regierungskoalition gab es Auseinandersetzungen um den Umgang mit der Finanzkrise. Noch kurz vor der gestrigen Abstimmung hatte sich der Regierungschef explizit zu den Sparauflagen der Troika bekannt.
Italienische Ministerin für Integration fordert Ende der rassistischen Angriffe. Die schwarze Ministerin Cécile Kyenge rief gestern nochmal dazu auf, die rassistischen Äußerungen gegen ihre Person zu unterlassen. Sie richtet sich dabei vor allem an den Generalsekretär der rechtspopulistischen Lega Nord, Roberto Maroni. Seine Partei war in den vergangenen Wochen durch rassistische Angriffe gegen die Integrationsministerin aufgefallen. Beispielsweise hatte der Senator der Lega Nord, Roberto Calderoli, sie mit einem Orang-Utan verglichen. Erst am Samstag wurde Kyenge auf einer Veranstaltung mit einer Banane beworfen. Wow.
In den letzten Wochen hat sich ein breites Bündnis für eine radikale Richtungsänderung bei der Neufassung des EU-Saatgutrechts gebildet. Am Wochenende wurde eine gemeinsame Erklärung mit folgendem Titel veröffentlicht: Konzern macht über Saatgut? Nein, danke. EU-Gesetzesreform braucht eine radikale Richtungsänderung. Das Menschenrecht auf vielfältiges Saatgut und Nahrung steht auf dem Spiel. Vor diesem Hintergrund hat sich unser Kollege Fabian mit Peter Röhrig, Landwirtschaftsexperte beim Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft, unterhalten.
Also am 6. Mai hat ja die EU-Kommission den Vorschlag vorgelegt zur Reform des EU-Saatgutrechts. Und da gab es auch schon im Vorfeld einen Haufen Petitionen und auch Proteste so in der Woche davor. Und es entstand so manchmal fast der Eindruck, als ob der Kommissionsvorschlag die Gesetzeslage jetzt irgendwie deutlich verschlechtern würde. Und normalerweise, so wie ich die Saatgutrechtsdiskussion bisher mitbekommen habe, ist es ja nicht so, dass es etwas da zu verteidigen geben würde, oder? Das jetzige Saatgutrecht ist ja auch schon nicht dafür bekannt, irgendwie sehr diversitätsfreundlich zu sein.
Genau, wir stellen fest, dass die Situation für die oder die Vielfalt auf dem Acker ja in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen ist, und schuld daran ist auch ein Recht, auch ein europäisches Recht und die nationalen Umsetzungen. Diese Richtung, dass es immer mehr Verlust an Agrobiodiversität gibt, wird mit dem neuen Recht allerdings weiter forciert und vorangetrieben, und es ist keine Kehrtwende, die wir eigentlich brauchen, sondern es ist noch mehr vom selben.
Sie haben jetzt schon anklingen lassen, dass das Saatgutrecht auch nur ein Teil der Debatte ist. Können Sie ja vielleicht auch andere Aspekte nennen? Also sind es nur rechtliche Probleme, die diesen Verlust von 90% der Sorten in den letzten 100 Jahren in Europa bedingen? Was sind da so die anderen wichtigen Aspekte?
Also wir haben einen Rechtsrahmen, der größere Unternehmen, die ein sehr einheitliches Saatgut auf den Markt bringen, bevorteilen, und alle Initiativen, die beispielsweise Nischenmärkte bedienen, die sozusagen kleinere Chargen anbieten, es denen sehr viel schwerer macht. Und das ist schon eine Hauptursache für diesen Schwund an Biodiversität. Ein anderes Problem ist sicherlich auch noch, sind Markteingriffe von Seiten des Staates, wie sie beispielsweise bei der Förderung bestimmter Kulturen in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen der EU-Agrarpolitik eine Rolle gespielt haben.
Jetzt hat ja die EU-Kommission bei dem Ankündigen von dieser Novelle schon auch gesagt, dass sie diese Nischenregeln auch festschreiben will und da ein Stück weit den Forderungen entgegenkommt. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung seitens der Kommission?
Dazu sagen wir, dass das insbesondere aus einer deutschen Perspektive zu einer Verschlechterung der Situation führen wird. Diese Nischenregelungen sind extrem restriktiv gehandhabt, sind sehr bürokratieintensiv. Die Dokumentations- und Registrierungspflichten für die beteiligten Unternehmen sind sehr weitgehend. Und noch dazu fehlt ein ganz wichtiges Instrument, nämlich wie komme ich sozusagen aus der Nische in den großen Markt. Da gibt es keinen Übergang, sodass man die Nische sozusagen mit aller Macht versucht klein zu halten und ihr dazu noch hohe Belastungen aufbürdet. Das führt aus unserer Sicht in die falsche Richtung.
Sie schreiben auch in Ihrer Pressemitteilung, dass die EU die konkrete Umsetzung dieses Gesetzes nachher in Durchführungsbestimmungen regeln will. Wieso sind diese Durchführungsbestimmungen im Prinzip jetzt schon angekündigt, wo noch nicht mal das Gesetz durch ist? Kann man sowas nicht wirklich demokratisch legitimiert auch in den Gesetzestext gießen?
Also grundsätzlich ist dieses Vorgehen festgeschrieben, auch in den Verträgen von Lissabon, dass zu einer Verordnung, zu einer Basisverordnung, eine Durchführungsverordnung stattfindet. Wir finden, dass in diesem Falle sich die Kommission dort Blankoschecks vom Parlament einholt, die zu weitgehend sind und die eine Beurteilung des jetzigen Gesetzes auch für die Parlamentarier und auch für den Ministerrat schlicht nicht möglich ist, weil man gar nicht weiß, was verbirgt sich hinter diesen sozusagen Blankoschecks, die dann später erst ausgestellt werden sollen.
Jetzt hat die Kommission am 6. Mai diesen Vorschlag erstmal unterbreitet. Ihre Antwort von diesen Verbänden ist jetzt Ende Juli eingegangen. Wie können wir mit diesen Prozess noch einordnen? Also das ist ja erstmal ein Kommissionsvorschlag, der vom Rat und dem Parlament beraten wird und dort auch Modifizierungen wahrscheinlich eingebracht werden. Wie sieht der zeitliche Plan aus für dieses Gesetzgebungsverfahren?
Nach meinem Wissensstand ist es so, dass im Herbst im EU-Parlament die Diskussion darüber beginnen soll. Parallel diskutieren die Mitgliedstaaten darüber, wann es dann zu einer Entscheidung kommt und ob dies noch vor der Neuwahl des EU-Parlaments im ersten Drittel des nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Das ist noch völlig offen.
Können Sie noch mal kurz für unsere Hörerinnen zusammenfassen, was denn die konkreten Forderungen jetzt von Ihren Organisationen in dieser Erklärung ist?
Wir fordern konkret, dass Erhaltungsinitiativen und diejenigen, die sich um die Neuzüchtung von Saatgut bemühen, Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen das auch ermöglichen, dass für kleinere Anbieter Regelungen da sind, die ihnen sowohl Wachstum als auch das auf den Markt bringen ihrer Produkte ermöglicht, die Vielfalt ermöglichen und nicht Vielfalt eindämmen, und die es auch sicherstellen, dass Saatgut, das eigentlich ein Bestandteil von Daseinsvorsorge ist, dass der Staat seiner Aufgabe dort gerecht wird und dort Kompetenzen auch behält und nicht alles an private, große Unternehmen abgibt. Und so beispielsweise die Frage der Marktzulassung und der Untersuchungen, die dafür gemacht werden sollen, fast vollständig auf Unternehmen übertragen werden. Ich würde gerne noch sozusagen den Punkt der Ökozüchtung speziell noch ansprechen. Das Problem ist sozusagen, dass wir dort keine gerechten Bedingungen haben, weil Ökosaatgut immer auch erstmal konventionell geprüft und zugelassen werden muss, bevor es dann sich einer Ökoprüfung unterwerfen kann. Das macht diese Ökozüchtung teurer als andere Züchtungen. Und wir finden, wenn Saatgut für den Ökobereich gezüchtet wird, dann muss es auch unter diesen Ökobedingungen und meinetwegen auch nur unter diesen Ökobedingungen geprüft werden, bevor es eine Marktzulassung erhält. Das ist im Grunde essentiell, um diese Züchtungsarbeit überhaupt zu ermöglichen.
Was sind denn das für Verfahren, ist das zweimal was Ähnliches oder?
Ja, Sie haben eine Sortenprüfung, also da wird getestet, ob eine Sorte das verspricht, wie sie sozusagen beschrieben wird von dem Züchter. Das ist eine amtliche Prüfung. Und diese amtliche Prüfung wird eigentlich normalerweise mit vollem Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln durchgeführt und eben nicht unter Ökobedingungen. Jetzt gibt es Sorten, die speziell für den Ökolandbau gezüchtet werden, die beispielsweise mit weniger Nährstoffen zurechtkommen, die beispielsweise Eigenschaften haben, dass sie das Unkraut stärker unterdrücken, weil sozusagen die Blattstellung anders gezüchtet wurde. Und diese Eigenschaften kommen im Grunde bei dieser konventionellen Prüfung, schlagen die nicht durch verteuern und erschweren eigentlich das Zulassungsverfahren für Ökozüchter. Und das ist auch eine Regelung, die Vielfalt verhindert.
Soweit Peter Röhrig, Landwirtschaftsexperte beim Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft. Den kompletten Text der Erklärung gibt es auf der Webseite www.saatgutkampagne.org. Saatgutkampagne.org. Während die internationale Presse den Prozess gegen den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny verfolgt, laufen in dessen Schatten noch verschiedene weitere Prozesse gegen Oppositionelle. Diese Prozesse beziehen sich vor allem auf die Proteste anlässlich Putins Amtseinführung am 6. Mai 2012. Damals hatten Zehntausende gegen Wahlfälschungen und gegen den Präsidenten protestiert. Dabei kam es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Anlässlich dieser Proteste läuft seit diesem Juni ein politischer Prozess gegen 12 Oppositionelle, den Gewalt gegen Polizisten und die sogenannte Aufwiegelung zu Massenunruhen vorgeworfen wird. Warum die Angeklagten mit einer Verurteilung rechnen müssen und über die Unterstützung für die Gefangenen sprach Nils mit der Journalistin Ute Weinmann aus Moskau.
Seit Anfang Juni läuft in Moskau ein Prozess gegen 12 Oppositionelle, die an den Protesten gegen Wahlmanipulation Anfang 2012 beteiligt waren. Die Anklagepunkte lauten Aufruf zu Massenunruhen und Gewalt gegen Staatsbeamte. Was wird denn den Angeklagten konkret vorgeworfen?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige, denen wird tatsächlich der Aufruf zu Massenunruhen vorgeworfen. Anderen wird vorgeworfen, sie hätten Toiletten umgeworfen oder sie hätten ein Stück Asphalt aus dem Boden rausgerissen und dadurch den Asphalt beschädigt. Anderen wird vorgeworfen, sie hätten Polizisten angegriffen oder mit Asphalt oder Steinen beworfen. Es hängt von jedem konkreten Fall ab.
Es gibt aber dennoch einen Prozess gegen 12 Personen jetzt, ne? Und das sind ganz unterschiedliche Anklagepunkte.
Genau, 12 Personen, genau. Bei 12 Personen ist der Prozess zusammengefasst worden. Es gibt noch etliche andere, die werden in Extraprozessen abgeurteilt.
Du hast den Prozessverlauf jetzt ja auch beobachtet und du bezeichnest den Prozess als Teil der demonstrativen Bestrafung. Warum?
Das ist eine vorgezogene Bestrafung, demonstrativ, denn den Angeklagten werden kaum Rechte zugestanden. Jeder Einspruch oder fast jeder Einspruch wird abgelehnt. Sie sitzen zu 10, also im Augenblick werden 12 Personen abgeurteilt im großen Prozess und 2 Frauen dabei, die nicht im Glaskasten oder Käfig sitzen müssen. Die Männer müssen alle zusammengepfercht in einem Glaskasten sitzen. Ein Verurteilter oder noch nicht Verurteilter, aber womöglich dann eben doch Verurteilter, erblindet. Ja, er sieht immer schlechter. Das ist bekannt. Es werden Videos vorgezeigt und er dann wirft ein, dass er diese Videos gar nicht sehen kann. Jetzt wird die Frage gestellt von der Richterin, ob sich die Angeklagten auf dem Video selber erkannt haben. Jetzt kann diese bestimmte Angeklagte eben sich nicht erkennen, weil er das Video gar nicht sehen kann. Ja, das wird alles nicht zur Kenntnis genommen. Also das wirkt alles wirklich wie ein Schauprozess.
Es sind auch Sachen dabei, wie dass sie keinen Kontakt während des Prozesses zu ihren Anwältinnen haben. Das ist ja nun rechtsstaatlich ausgesprochen bedenklich.
Genau, es ist so, dass die beiden Frauen das Recht haben, mit den Anwälten an einem Tisch zu sitzen. Die anderen, die im Glaskasten sitzen, haben die Möglichkeit, mit ihren Anwälten zu kommunizieren, nicht während des Prozesses, weil jetzt hat sich ein bisschen aufgelockert, aber am Anfang hat die Richterin den Kontakt regelrecht unterbunden, obwohl es eigentlich in russischen Strafprozessen so üblich ist, dass die Anwälte zu dem Glaskasten oder wenn es kein Glaskasten ist, dann in den Käfig, also die Angeklagten sitzen normalerweise in einem Käfig. Normalerweise dürfen die Anwälte herantreten und sich beraten, aber in dem Fall versucht die Richterin das regelrecht zu unterbinden.
Du hast ja auch deutlich gemacht, dass die Zeugen der Anklage relativ problematisch sind, sich nicht erinnern wollen, mauern. Wieso steht trotzdem quasi die Verurteilung schon fest?
Es ist sehr deutlich, dass es ein Abschreckungsprozess ist. Ja, und ein Abschreckungsprozess funktioniert nur, wenn es zu Verurteilungen kommt. Es sind bisher nur 2 Personen, die auch wegen des 6. Mai angeklagt worden sind, verurteilt worden. Aber da kam es zu Haftstrafen. Insofern ist damit zu rechnen, dass es jetzt auch eine Haftstrafe geben wird. Das Grundproblem in diesem Prozess ist ja, es geht um Massenunruhen, vermeintliche. Ja, juristisch ist dieser Vorwurf überhaupt nicht haltbar, denn nach dem russischen Strafgesetzbuch müssen bei Massenunruhen Waffen zum Einsatz gekommen sein. Nun ist ein Stück Asphalt eigentlich keine Waffe. Allerdings in einem anderen Prozess, wo der Angeklagte zu 4,5 Jahren verurteilt worden ist, wurde festgehalten, es hätte sich um einen Massenprozess gehandelt. Jetzt war das Problem, diese Person wurde eben in einem extra Prozess abgeurteilt und sozusagen dadurch, dass er seine Schuld eingestanden hat, ging es gar nicht um diese Massenunruhen als solche. Das heißt, die wurden vor Gericht bisher eigentlich nicht verhandelt. Aber durch das Urteil steht jetzt fest, dass es Massenunruhen gegeben hat, obwohl, wir sagen, genau dieser Tatbestand im Grunde genommen nicht auseinandergenommen worden ist vor Gericht. Und insofern ist schon klar, es gibt Massenunruhen. Es handelt sich um Massenunruhen. Das heißt, der Grundvorwurf, der steht schon. Der ist im Grunde genommen, obwohl er nicht bewiesen ist juristisch, ist er trotzdem indirekt bewiesen dadurch, dass es schon ein Urteil gibt deswegen. Und das heißt, es gibt eine Vorverurteilung.
Anlässlich des Urteils gegen Nawalny sind sind tausende Menschen in Russland gegen die Justizwillkür auf die Straße gegangen. Gibt es denn eine Art Soli-Bewegung jetzt auch für die Angeklagten des Prozesses wegen der sogenannten Massenunruhen?
Es gibt eine Soli-Bewegung, es gibt das Komitee 6. Mai, das sich kurz schon nach der ersten Verhaftung gegründet hat. Sie versuchen, Gelder zu sammeln, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, immer mal wieder Demonstrationen bzw. eher Kundgebungen zu organisieren. Es ist auch schwer, Demonstrationsgenehmigungen zu bekommen. Manchmal, das ist so eine spezifisch russische Form, werden Einzelkundgebungen durchgeführt, wofür man keine Genehmigungen einholen muss. Es ist halt eine Person steht mit einem Plakat da. Es gibt auch noch andere kleinere Gruppen, auch noch für einzelne Verhaftete, wie zum Beispiel Alexei Gaskarov, der letzte, der festgenommen worden ist im Rahmen dieser 6. Mai-Unruhen. Er wurde erst Ende April festgenommen. Was auch wichtig ist oder was auch ein Teil der Soli-Bewegung ist, es wird dazu aufgerufen, den Gefangenen Briefe zu schreiben. Das geht inzwischen, man kann per Mail Kontakt aufnehmen, wobei das während dem Prozess natürlich insofern schwierig ist, denn während der Prozess ist es ja so, die Angeklagten werden früh aus dem Bett geholt, verbringen viele Stunden in den Transportbussen oder in irgendwelchen Kammern. Das heißt, für die ist tatsächlich der Außenkontakt schwierig, aber wer in Untersuchungshaft sitzt und die Möglichkeit hat, Kontakt aufzunehmen nach außen, ist sozusagen auch ein wichtiges Solidaritätszeichen. Und das läuft auf der Ebene eigentlich relativ gut, aber die Öffentlichkeitsarbeit ist an sich sehr, sehr schwach ausgeprägt, weil sie von einigen Medien regelrecht boykottiert wird. Also es scheint sowas zu geben wie eine innere Zensur bei einigen, selbst mehr oder weniger oppositionellen Medien.
Worauf führst du das zurück?
Naja, es ist ja relativ offensichtlich, dass diese Demonstration, wo es ja eben zu Zusammenstößen kam mit der Polizei, was Besonderes sind. Also unterscheidet sich von den anderen Massendemonstrationen des letzten Jahres. Dadurch, dass diese Demonstration stattgefunden hat an dem Tag, bevor Putin wieder ins Präsidentenamt eingeführt worden ist. Und man muss davon ausgehen, dass dann die Direktive von ganz oben kommt. Ja, viele Medien wollen sich eben, oder hinter den Medien stehen ja auch immer ganz konkrete Geschäftspersonen, ja, wollen sich Schwierigkeiten ersparen.
Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat ja angekündigt, den Prozess gegen Nawalny weiterhin aufmerksam zu verfolgen. Gibt es denn auch internationale Aufmerksamkeit jetzt für die anderen Prozesse?
Relativ wenig. Das hat spät angefangen. Etwa genau ein Jahr nach der Demonstration am 6. Mai hat eine unabhängige Expertenkommission hier in Moskau, eine russische, ihre Ergebnisse vorgestellt. Und kurz daraufhin hat sich auch das Europaparlament zu Wort gemeldet. Aber es wird beobachtet, was passiert in diesem Prozess. Aber das hat erstmal keine großen Folgen in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit. Und mein Eindruck ist auch so, dass dieser Prozess viele Fragen aufwirft. Ne? Was sicherlich auch daran liegt, dass wenn es zu Zusammenstößen mit der Polizei kommt, stellt man sich in Deutschland ja auch immer die Frage, wer ist daran schuld? Das ist ja immer eine sehr, sehr heikle Frage. Ja, dann kennt niemand die Verurteilten oder die angeklagten Personen. Die meisten sind unbekannt. Ja, darunter sind Linke, darunter sind Personen, die waren vorher noch nie auf einer Demonstration. Also für einige war es wirklich die erste, allererste Demonstration in ihrem Leben. Na, und für unbekannte Menschen setzt man sich eben nicht so gerne ein, wie für einen Politiker, der im Augenblick in Deutschland oder im Westen wirklich regelrecht gehypt wird, ja, und auch in Teilen wirklich unkritisch betrachtet wird.
Du hast gesagt, das Europäische Parlament hätte sich zu Wort gemeldet. Jetzt wäre die Frage, könnten die noch mehr machen?
Sicherlich könnten sie noch mehr machen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch aus anderen Prozessen, dass der Einfluss des Westens gering ist. Also ich meine, wenn hier eine Verurteilung stattfinden soll, dann wird sie stattfinden. Aber auf der anderen Seite ist es, denke ich, wichtig, dass man hier sieht, wie in anderen Ländern reagiert wird. Also ob es Solidaritätsbekundungen gibt oder ob es keine Bekundungen gibt. Und es kann sich im Zweifelsfall auch auswirken auf die Höhe des Urteils. Das ist natürlich Spekulation, dennoch finde ich es sehr wichtig zu zeigen im Ausland, es gibt hier Prozess, es gibt Personen, die werden deswegen völlig unschuldig abgeurteilt und es ist offensichtlich, dass es eine Tendenz gibt, dass eben nur bestimmte Prozesse beobachtet werden vom Westen aus.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.